ist mal.
CDU-Bundesgeschäftsstelle Dörmfang, guten Tag.
Guten Tag, Waldhuber hier. Ich habe mal eine Frage. Druckt die CDU immer noch das Internet aus?
Ja.
Ja, machen Sie noch. Okay, das war's schon.
Ja, alles klar. Tschüss.
Tschüss.
Kumpot Nummer 281, EU-Urteil. Hallo und herzlich willkommen zum 281. Kompott, den ich am heutigen, naja, ziemlich bewölkten zwischendurch, aber regenfreien Freitag, dem 9. September, ja, 2011 aufgenommen habe. Wir haben jetzt...
It is 12:08.
Jawohl, ja. So, und da hinten steht ein dickes, fettes Shell-Auto, da will ich nicht hingehen. Das ist mir zu laut. So, das Intro nebenbei habe ich aus der NSFW, der vorletzten, ist es glaube ich sogar, nee, letzten NSFW-Sendung von Holgi und Tim geklaut, laut ID3Tech radio-gfm.net. Aber ja, da musste ich einfach mal drüber schmunzeln. Und wenn ich das schon mal gerade tun muss, dann kann man das ja auch unterbringen. Ansonsten gibt es hier aber wieder die übliche Dreiteilung, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil dich und auch wieder mit Space, inklusive Meldungen darüber, was beim MPS gewesen ist und wie mein Augenarztbesuch war. Und was ihr euch jetzt hier am Stück anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann Teil 1, Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich die Meldungen aus Libyen, ein paar Terrormeldungen, inklusive den ganz schlimmen Berliner Nicht-Terroristen untergebracht habe, Syrien, Kirchenmeldungen, Neues vom Atom und mehr. 13 Grad, partly sunniger. Cool greetings. Die 13 Grad fühlen sich je nach Anwendung entweder 14 oder 12, aber auf gar keinen Fall wie 13 an. Und der Wind macht, 6 bis 11? Ach, egal. Irgendwas so um die 11 km/h aus Southwest. Oder was völlig anderes, weil da macht er nämlich Feierabend. So. Knirsch, knirsch. Da bin ich wieder. Knirsch. Irgendwas hat der hier unter der Folie. Nein, das kriegt man nicht einfach so weggewischt. Nicht, dass ich das nicht schon versucht hätte. So, da hätten wir mal Libyen. 1 Milliarde. Deutschland darf nämlich Libyen 1 Milliarde Euro aus bislang eingefrorenen Geldern des Regimes von Muammar al-Gaddafi zur Verfügung stellen. Die Vereinten Nationen hätten die Gelder freigegeben, sagte die Bundeskanzlerin Angela Merkel nach der Libyen-Konferenz in Paris. Der Gaddafi-Clan besaß bis zum Bürgerkrieg ein riesiges Vermögen im Ausland, allein in Deutschland. Wurden nach der Verhängung der UN-Sanktionen rund 7,3 Milliarden Euro eingefroren. Weltweit sind es schätzungsweise mehrere Dutzend Milliarden Euro. Da ist 1 Milliarde schon ein nicht ganz trivialer Betrag. Was mich immer noch interessieren würde bei diesen Milliarden, die da irgendwie festgesetzt wurden, A, auf welcher juristischen Basis wurden die festgesetzt und B, gehörten die denn offiziell Gaddafis Leuten persönlich oder waren das Staatsgelder, die einfach nur irgendwie versehentlich gerade mal im Ausland unterwegs waren? Bei Staatsgeldern sehe ich das ein, dass irgendwie die neue Regierung die kriegt. Bei Geldern, was der Familie offiziell persönlich gehörte, würde mich mal interessieren, wie das denn zu einer Enteignung kommen konnte und ob das denn überhaupt juristisch einigermaßen sauber ist. Der Fernseher liegt übrigens jetzt ziemlich zerlegt hier. Und nein, implodieren kann er nicht mehr, weil hinten ist schon was rausgebröselt, was dann da mutmaßlich das Vakuum kaputt gemacht haben dürfte. Ist eine Meldung, die ich mir letzten Freitag ja noch reingeklebt habe. So, von Samstag kam dann die CIA-Arbeit. Washington DPA. In Libyen gefundene Dokumente enthüllen laut New York Times eine enge Kooperation zwischen den 8:45 Uhr, zwischen dem US-Geheimdienst CIA und dem Gaddafi-Regime. So habe die CIA unter anderem 8-mal Terrorverdächtige in das für seine Folterpraxis bekannte Land zur Befragung geschickt. Naja, und es waren dann nämlich auch US-Terroristen dabei, während dann robust befragt wurde. Oder sie haben Fragen komplett rübergeschickt, so von wegen hier, das sind die Frageliste, wenn ihr die abgearbeitet habt, die Antworten hätten wir gerne. Na, oder anders ausgedrückt, die US-Amerikaner haben foltern lassen. Ist jetzt rausgekommen. Nicht, dass das irgendwen überraschen würde, weil das war ja vorher eigentlich schon bekannt. Aber ja, also, ne, Gaddafi, den sie dann ja jetzt irgendwie dann doch nicht mehr opportun fanden. Nicht wirklich überraschend. Auch der britische Geheimdienst MI6 habe kooperiert und sogar für das libysche Regime Telefonnummern überprüft. Eine CIA-Sprecherin wollte sich gegenüber der Zeitung nicht zu dem Bericht äußern, verwies aber darauf, dass die USA im Antiterrorkampf auch mit anderen Ländern kooperierten. Aber was? Na, also demokratische Hintergründe waren denen scheißegal. Na, aber hey, Waterboarding ist Folter. W fand Folter toll. Und auch sein Vize Cheney, der Mann ohne Herzschlag, fand ja Folter auch toll. Na, was hätten sie doch alles rausgefunden? Ja, was haben sie denn rausgefunden? Haben sie irgendwas verhindert? Hat das irgendetwas jemals geholfen, was sie da per Folter erlangt haben an Informationen? Na, mal ein bisschen konkrete Beweise beilegen. Was hat ihnen die Folter jetzt genutzt? Nichts, wenn ihr mich fragt. Aber gut, wer bin ich? Was weiß ich denn schon? Am Sonntag. Ja, ja, ich habe mir am Wochenende nämlich vorher und hinterher der Einträge reingeklebt. Gab es Geheimdarbeit. Weil nämlich auch deutsche Sicherheitsbehörden schon vor mehr als 10 Jahren vom Geheimdienst des ehemaligen libyschen Machthabers Muammar al-Gaddafi Informationen erhalten haben, sagte Bernd Schmidbauer von 91 bis 98 Staatsminister im Kanzleramt und Geheimdienstkoordinator der Blöd am Sonntag. Es sei in erster Linie um Informationen für den Antiterrorkampf gegangen. Der libysche Geheimdienst hatte Zugriff auf Quellen, die deutsche Dienste nicht hatten. Libyens neuer Gesandter in Deutschland forderte Aufklärung über die Geheimdienstkooperation westlicher Staaten. Na, also wenn die sich jetzt da alle so breitebeinig hinstellen und sagen, ja, Gaddafi war ja böse. Der musste ja jetzt entfernt werden, weil er so böse war. Dann dürfen die sich alle die Frage gefallen lassen, warum sie denn jahrzehntelang mit dem Land zusammengearbeitet haben und nicht auch nur einen Hauch von Gewissensbissen erkennen ließen. Mag ja sein, dass das Gewissen dann intern irgendwie gebissen hat, aber wenn sie das dann totgeschlagen haben, dann ist ja egal, was da intern beißt. Von daher. Am Dienstag gab es dann die Meldung, dass der frühere BND-Chef Hans-Georg Wieck Kritik an der Zusammenarbeit westlicher Geheimdienste mit dem Regime des libyschen Diktators Muammar al-Gaddafi zurückgewiesen hat. Kooperation auf dem Gebiet der Informationsgewinnung sei eine Normalität, sagte der Ex-Präsident des Bundesnachrichtendienstes der Mitteldeutschen Zeitung. Der deutsche Auslandsgeheimdienst habe zu diesem Zweck stets Kontakte zu autoritären Regimes unterhalten. Der BND beschaffe Informationen, die deutsche Sicherheitsinteressen berührten. Und denen ist scheißegal, ob dafür Leute gefoltert wurden oder umgebracht oder sonst was. Die beschaffen Informationen, koste es, was es wolle. Und tatsächlich, die MPS-Spinne ist am Montag verschwunden und noch nicht wieder aufgetaucht. Sonntagabend war sie noch da. Da habe ich extra noch nachgeguckt, da saß sie da noch an dem Pfeiler. Montag früh bin ich hier hingekommen und habe sie nicht mehr gefunden. Und seitdem auch nie wieder. Das ist total faszinierend, die MP-Spider. Haut tatsächlich pünktlich mit Ende des Marktes, na stimmt nicht, mit Ende des Marktes bin ich heraus. Aber pünktlich nachdem das MPS vorbei ist, ist sie weg. MP-Spider. Ich würde nicht behaupten zu verstehen, wie das funktioniert. Aber immerhin kann ich dieses Jahr beweisen, dass sie tatsächlich pünktlich am Montag weg war. Vorher angekommen, hinterher weg. So, genau, das waren die Libyen-Meldungen. Dann kommen wir mal in die Terror-Ecke, wo es auch tatsächlich frische Neuigkeiten gibt. So, als erstes hätten wir mal ein paar Nicht-Terroristen, weil nämlich die Serie von Brandanschlägen auf Autos in Berlin und Hamburg keine Vorstufe einer neuen Form von Terrorismus ist. Meint zumindest der Präsident des Bundeskriminellen Amtes Jörg Zensierke. Er ordnet etwa 20-30% der Täter dem linksextremistischen Spektrum zu. Der Rest seien Chaoten, Randalierer, Pyromanen, andere Trittbrettfahrer und vereinzelt auch Versicherungsbetrüger. Wie er das so genau wissen will, weil doch irgendwie von den Leuten, die da Feuer legen, also ich formuliere mal vorsichtig, wenn sie da mehr als 2 festgenommen hätten, inzwischen wäre mir das neu. Sie haben wohl mal irgendwelche Leute festgenommen, die angeblich irgendwas getan hätten haben wollen sollen. Aber mehr doch nicht. 8:50 Uhr. Die Anschläge seien besorgniserregend, doch er wolle nicht von einer Vorstufe zum Terrorismus sprechen. Allein in Berlin brannten dieses Jahr mehr als 530 Autos. Na, sie haben noch nicht eine einzige Person wirklich richtig gerichtsfest festgenagelt und trotzdem will Zensierke schon wissen, was das für Leute sind. Da frage ich mich, wie kommt das? Liegt das vielleicht daran, dass Zensierke da selber Leute zum Autos anzünden hinschickt und damit genau weiß, was das für Leute sind? Oder bildet er sich das einfach nur ein, redet er einfach aus seinem Arsch? Na, also das ist mal wieder so ein interessanter Fall von woher will er das wissen? Habe ich mir letzten Freitag hier reingeklebt. Dann gibt's ein NSA-Geheimnis. Das US-Justizministerium ist nämlich auch unter Präsident Barack Obama weiterhin bemüht, Umstände und Hintergründe des im Umfeld des 11. September 2001 gestarteten heimlichen Überwachungsprogramms der National Security Agency, No Such Agency, NSA, geheim zu halten. So hat die Behörde einen Antrag zur Herausgabe einer Notiz eines früheren Rechtsexperten der Behörde, John Yoo, auf Basis des US-Informationsfreiheitsgesetzes nur sehr rudimentär stattgegeben. Von den jetzt freigegebenen 21-seitigen Vermerk-PDF-Datei, das ist ein Link, der Bush-Regierung als Rechtfertigung ihrer Lauschaktivitäten auch ohne Richteranordnung diente, sind nur 8 Sätze nicht geschwärzt. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, was denn Herr Obama zu verbergen hat, beziehungsweise die No Such Agency. Und warum Herr Obama, der sich doch als der große Neuanfänger hingestellt hat, ne, Change we can believe in, frei übersetzt, Kleingeld, an das wir glauben können, irgendwie von dem Change nur relativ wenig erkennen lässt, würde mich bei Gelegenheit mal interessieren. Nachzulesen bleibt etwa die Ansicht Hughes, dass die Aufklärungsarbeit zur direkten Unterstützung militärischer Operationen nicht von in der Verfassung niedergeschriebenen Rechten gegen Durchsuchung und Beschlagnahmen berührt werde. Der 4. Verfassungszusatz betont dagegen, dass entsprechende Eingriffe nur mit richterlicher Genehmigung auf Basis stichhaltiger Beweise erfolgen dürften. Weiter geht aus dem veröffentlichten Fragment hervor, dass der US-Kongress im einschlägigen Foreign Intelligence Surveillance Act, FISA, nicht herausgestellt habe, dass damit eine Beschneidung der Befugnisse des Präsidenten zur Anordnung unkontrollierter Überwachungsaktionen zur Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit einhergehen solle. Ach so, das war ja alles gar nicht so gemeint. Ja. Der Antrag auf Herausgabe des Dokuments und zugehöriger weiterer Memos hatte der Journalist Matthew Aid vor 2 Jahren gestellt. Das Justizministerium beschied ihm nun, dass 2 der gewünschten Vermerke generell als vertraulich gekennzeichnet seien. Die andere Notiz könne mit Dienstschwärzungen publiziert werden. Diese seien nötig, weil die ausradierten Teile sich auf geheimhaltungsbedürftige Informationen bezögen und vom Privileg des Entscheidungsprozesses der Regierung geschützt seien. Kleingeld, an das wir glauben können. So, dann hat Merkel sich zum Thema 9-11 geäußert. Am Samstag, Mittag, ist die dpa-Meldung rausgefallen. Zum 10. Jahrestag der Terroranschläge vom 11. September in den USA hat Kanzlerin Angela Merkel Freiheit und Demokratie als beste Antwort auf Terrorismus und Bedrohung bezeichnet. Und dürfte sich jetzt eigentlich mal gefallen lassen die Frage, warum zum Fick dann ihre Innenterroristen, alle 3, die während ihrer Regierungszeit Innenterrorist waren. Ne, sowohl Schäuble als auch Herr Duterrier als auch Herr Brüllrich genau das Gegenteil tun, Freiheiten einschränken. Wenn doch irgendwie die beste Antwort auf Terrorismus und Bedrohung Freiheit und Demokratie seien, warum zum Fick sorgt sie dann nicht dafür, dass mehr Freiheit und mehr Demokratie gelebt werden? Ha? Na? Würde mich mal interessieren. In ihrer wöchentlichen Videobotschaft sagte Merkel, für eine freiheitlich-demokratische Ordnung müsse man auch bereit sein, auch zu kämpfen. Mit Blick auf die deutsche Rolle in Afghanistan nach dem 11. September 2001 sagte die Kanzlerin, man habe vieles lernen müssen. Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden sei inzwischen tot. Aber der Terrorismus sei nicht besiegt, sagte Merkel. Plus eine Frage, die sich mir da so spontan aufdrängt. Ach, der Al-Qaida-Chef Osama Bin Laden. Ja, was hat er denn mit 9-11 zu tun? Und warum zum Fick wirft ihn denn die USA nicht vor, etwas mit 9-11 zu tun zu haben? Aber hey, das gibt's als Outro an Teil 2. Dann hat auch der Brüllterror mal wieder rumgebrüllt. 10 Jahre nach den Anschlägen des 11. September steht Deutschland nach den Worten von Bundesinnenterror Hans-Peter Brüllrich weiter im Fokus islamistischer Terroristen. Der Terror sei nach wie vor eine reale Bedrohung für Deutschland, Europa und die freie Welt, sagte er bei der Haushaltsdebatte im Bundestag. Seit 2001 hätten die Sicherheitsbehörden mehrere ernstzunehmende Anschlagsversuche verhindert. Mehrere. 2. Korrigiere mich jemand, wenn ich mich irre, aber die Sauerländer werden uns ja als ernsthafter Anschlagsversuch verkauft. Dabei hatten die irgendwie gar nichts, sind viel zu früh entdeckt worden, als dass sie überhaupt etwas hätten tun können. Na, also das höchste der Gefühle, was ja bei denen existierte, war, naja, also sie wollten Wasserstoffperoxid kaufen. So, schon das haben sie nicht in der Menge bekommen, wie sie es hätten haben wollen, beziehungsweise in der Konzentration, weil die Geheimdienste nämlich gesagt haben, ja, verkauft denen das, aber das Falsche. So, die waren also die ganze Zeit unter Kontrolle. So, dann gibt's da die bösen Düsseldorfer, die hatten vor, irgendwas irgendwie irgendwann irgendwo in die Luft zu jagen. Und das ist nämlich auch schon der Punkt, bis zu dem sie gekommen sind. Sie hatten nichts, was sie in die Luft jagen hätten können und sie hatten noch nie mal mehr Pläne, was sie eigentlich in die Luft hätten jagen wollen. So, gab es noch irgendwo Terroristen? Habe ich irgendwas vergessen? Ja, also, ich meine, hallo? Mehrere Terroranschläge, ja, zwei, die niemals über ein Planungsstadium ein frühes hinausgekommen sind. So, also, wo ist hier ein schlimmer Terrorismus? Ja, vor allen Dingen gab es, ich weiß gar nicht, was das war, irgendwie EU oder weltweit. Die haben dann irgendwie 200 quietschmichtot Anschläge im letzten Jahr, davon drei mit islamistischem Hintergrund. Ja, okay, die 200 quietsch glaube ich Ihnen nicht, aber also Anschläge und islamistischer Hintergrund gehören definitiv nicht zusammen, wenn nur drei von 200 quietsch offiziell überhaupt in diesen Zusammenhang passen. Na, auf die Idee könnte man vielleicht auch mal kommen. So, habe ich mir am Dienstag reingeklebt. Dann gab es übrigens, oder gibt es eine illegale, verdachtsunabhängige Verbindungsvorrats- und Bewegungsspeicherung. Weil nämlich deutsche Mobilfunkanbieter nach Medieninformationen gegen die höchstrichterlichen Vorgaben zur Vorratsdatenspeicherung verstoßen. Unternehmen wie T-Mobile, Vodafone und E-Plus und Hansenet und was weiß ich nicht, wer noch alles, verstoßen gegen das BFFG-Urteil. Und sie speichern nämlich, also bei Hansenet weiß ich es, 180 Tage. Alle Verbindungsdaten. Was irgendwie, also die waren mal ein Provider, die sich geweigert haben, die Vorratsdatenspeicherung umzusetzen. Ich weiß nicht, was da draus geworden ist. Weil wenn die jetzt alles für 180 Tage speichern, dann will ich mit denen irgendwie auch nur noch begrenzt zu tun haben. VDSL anyone? 50 Mbit? 100 Mbit? Wie denn? Aber hey. Also, da ist ein Dokument rausgerutscht vom Bayerischen Landeskriminellen Amt, wo eben drinne steht, welche Provider wie lange was speichern. Und da sind mit dabei Bewegungsdaten. Und offizielle Auskunft, zumindest laut Heiser-Artikel, von Peter Quickfries plus Schaar. Ja, das ist ja schon in Ordnung, die dürfen das ja alles speichern für ihre Abrechnung. Herr Peter Quickfries Schaar, vielleicht erklären Sie mir mal in wenigen Worten, ich bin ja vielleicht einfach nur zu blöd, es zu begreifen, was Bewegungsdaten mit einer Abrechnung zu tun haben. Der eine Provider, bei dem ich es verstehen könnte, nämlich O2, die meines Wissens die einzigen waren, die einen Homezone-Dingens angeboten haben. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch anbieten, aber zumindest hatten die mal sowas. Die speichern die Daten nicht unbegrenzt. Na, das wäre der einzige Provider, wo Bewegungsdaten vielleicht irgendetwas mit Abrechnung zu tun haben könnten. Bei allen anderen fehlt mir da überhaupt nur die Verbindung. Also ich sehe da nicht, dass es da irgendeinen Zusammenhang gäbe. Aber hey, ich bin ja einfach auch nur blöd. Kann ja sein. Na, aber unser Datenschutzbeauftragter, Herr Quickfries Plus, ist der Meinung, das sei alles in Ordnung, weil, aus gutem Grund, genau. Na? Deutsche Telekommunikationsunternehmen speichern nach wie vor Verbindungsdaten über Zeiträume von bis zu einem halben Jahr. Die Praxis widerspreche einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts, laut dem die Unternehmen Verbindungsdaten nur noch kurzzeitig zu Abrechnungszwecken speichern dürften, erklärte der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung AK-Vorrat unter Berufung auf einen Leitfaden zum Datenzugriff der Generalstaatsanwaltschaft München. Ein Sprecher der Behörde bestätigte Heise Online die Echtheit des Dokumentes. Also sie leugnen noch nicht mal, sie versuchen es noch nicht mal zu leugnen. Sind hier eigentlich die hellgrünen Flächen immer noch da? Frage ich mich gerade. Und übrigens, die Absperrung da hinten über den Weg, die kam nicht von den Parkbetreibern, sondern die kam vom Betreiber hier, vom Giesbettsleuten. Habe ich rausgefunden, als sie die am Sonntag nämlich wieder installiert haben. So 19:30. Weil die wollen nicht, dass die Leute da langfahren. Dann sperren sie da ab. Das hellgrüne scheint allerdings wieder verschwunden zu sein. Na gut, hat ja auch genug geregnet in den letzten Tagen. Wobei, ein bisschen was ist noch da. Nun ja, der Leitfaden enthält eine Liste, also wie das nur für den internen Gebrauch bestimmte Schreiben von Polizei und Staatsanwaltschaft an die Öffentlichkeit gelangen konnte, konnte der Sprecher nicht erklären. Das ist irgendjemandem entglitten. Irgendjemand, der noch einen Rest Gewissen hat. Nur. Der Leitfaden enthält eine Liste, der zufolge nahezu alle Telekommunikationsanbieter die Verbindungsdaten ihrer Kunden mehrere Wochen oder sogar Monate speichern. BT, Mnet und Hansenet speichern demnach sämtliche Verbindungsdaten 180 Tage lang. Verkehrsdaten von E-Plus würden 90 Tage vorrätig gehalten. Dabei würden häufig auch die Verbindungsdaten der Anrufer und Bewegungsdaten gespeichert, die für Abrechnungszwecke nicht relevant sind, teilte der AK-Vorrat mit. Der AK-Vorrat bezeichnete die Sammelpraxis der TK-Anbieter als skandalös und illegal. Sie könne sich für unbescholtene Bürger nachteilig auswirken, etwa wenn über die Speicherung von Bewegungsdaten Handybesitzer verfolgt werden, die sich nur zufällig in der Nähe eines Verdächtigen aufhielten. Die Netzbetreiber wiesen die Vorwürfe zurück, rechtswidrig zu handeln. Ein E-Plus-Sprecher erklärte gegenüber Heise Online, eine auch nur begrenzte Vorratsdatenspeicherung im Sinne des durch das Bundesverfassungsgericht untersagten Praxis finde nicht statt. Verkehrsdaten werden zweckgebunden und zeitlich befristet ausschließlich für die gesetzlich zum Beispiel durch das Telekommunikationsgesetz erlaubten Sachverhalte vorgehalten. Auch die deutsche Terrorcom betonte in einer Stellungnahme gegenüber Heise Online, dem Grundsatz der Datensparsamkeit zu folgen. Mit ihrer Speicherpraxis schöpfe das Unternehmen die Möglichkeiten des Telekommunikationsgesetzes nicht voll aus. Und dann kommt der Brüller. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Schaar betonte laut dpa das Recht der Anbieter, Verbindungsdaten bis zu 6 Monate für Abrechnungszwecke zu speichern. Nach meinen Erkenntnissen aus den Beratungen und Kontrollen halten sich die Telekommunikationsunternehmen grundsätzlich an diese Vorgaben. Ist das jetzt so ein juristisches grundsätzlich? So im Prinzip ja, aber... teilte er mit. Welche Daten abrechnungsrelevant seien, werde von ihm kritisch hinterfragt. Bewegungsdaten abrechnungsrelevant? Da hat der Herr Schaar wohl irgendwie eine akute Blindheit auf beiden Augen. Oder akute Doofheit. Auch das würde ich ihm zutrauen. Däh, Herr Quickfries Plus, ne? Also mit seinem Quickfries Plus, damals hat er sich ja bei mir sowas von verschissen. Deswegen finde ich den Kerl einfach auch nur noch lächerlich. In Branchenkreisen wird allerdings auch eingeräumt, dass diese innerbetriebliche Speicherung einen Nebeneffekt haben kann. Müssen die Anbieter ihre Informationen auf richterlichen Beschluss für Ermittlungsbehörden öffnen, gehören auch diese Daten dazu. Na, also bei Facebook machen Weichei und Co. eine Welle. So, liebe Datenschutzbeauftragter, jetzt bewegt eure fetten Hintern gefälligst mal zu den Providern hin und sorgt dafür, dass sie diese verdachtsunabhängige Vorratsdatenspeicherung unterlassen. Aber mal ein bisschen zackig. Na, dann könnt ihr gerne wieder über irgendwelche Like-Buttons rumpöbeln. Aber bevor ihr nicht eine Vorratsdatenspeicherung, die vom BVFG abgeschafft wurde und für die es überhaupt keine gesetzliche Grundlage gibt, verhindert, braucht ihr mit irgendwelchem anderen Scheiß gar nicht erst ankommen. Na, das geht mal gar nicht, wenn's ihr mich fragt. Hab ich mir am Mittwoch reingeklebt. Und ist, wie gesagt, von Heise. So, dann gab es eine Berliner Terrorfestnahme. Da sind nämlich 2 mutmaßliche Terroristen festgenommen worden. Ein 24-jähriger Mann soll zusammen mit einem 28-jährigen Komplizen einen Bombenanschlag geplant und dafür Chemikalien bestellt haben, die üblicherweise bei Agrarbetrieben benötigt würden. Sapsch, nein, ich gehe da nicht weiter aufs Gelände. Ich weiß, dass hier keine Sachen mehr rumstehen. Die standen nämlich Mittwoch nicht mehr. Dienstag hatten sie hier noch die Außenabsperrungen rumstehen gelassen. Haben die dann abgebaut. Deswegen ich den Jahresrückblick Teil 2 vielleicht nochmal neu aufnehme. Aber ja. Sagte ein Polizeisprecher und bestätigte damit einen Bericht der Berliner Morgenpost. Polizisten durchsuchten einen islamistischen Kulturverein und die Wohnungen der beiden Männer. Details zu der möglichen Bombe wollte die Polizei nicht nennen. Der 24-Jährige ist deutscher libanesischer Abstammung. Der 28-Jährige kommt aus dem Gaza-Streifen. Na, sie haben sich also zu gut euch mal wieder neue Terroristen aus dem Arsch gezogen. So, das ist der 2. Terroranschlag. Ach nein, das ist jetzt schon der 3. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Und was haben die geschafft? Naja, sie wollten sich irgendwelche Chemikalien kaufen und bei dem Versuch, sich Chemikalien zu kaufen, sind sie bereits aufgefallen. Da haben sich dann irgendwie die Händler an die Polizei gewandt und gefragt, das sind ungewöhnlich große Mengen. Dürfen wir die verkaufen? Sagt der Geheimdienst, pst, ja, wahrscheinlich. Ja, das ist allerdings im Moment noch nicht bekannt. Ja, also wofür braucht man doch gleich eine Vorratsdatenspeicherung? Wofür braucht man mehr Überwachung? Na, mal ganz davon abgesehen, das ganze Gebrülle nach einer Vorratsdatenspeicherung. In Anbetracht der Tatsache, dass die Provider freiwillig verdachtsunabhängig auf Vorrat speichern, inklusive Bewegungsdaten, wirft das die Frage auf, wofür zum Fick man denn dann eigentlich noch eine Vorratsdatenspeicherung braucht. Na, also so frei nach dem Motto, ja, aber jetzt lassen sich ja Verbrechen gar nicht mehr finden. Ach, könnt ihr etwa nicht auf die Daten zugreifen, die Provider bei sich da rumliegen haben? Seid ihr zu blöd, eine richterliche Genehmigung einzuholen, da einfach mal in den Topf reinzugreifen und Sachen rauszuholen? Ich meine, vorstellen könnte ich es mir. Aber hey. So, und das waren dann übrigens keine Terroristen, weil nämlich die Generalbundesanwaltschaft sich den Fall dann nicht an Land gezogen hat. Die Bundesanwaltschaft ermittelt nur bei schwerwiegenden staatsgefährdenden Straftaten von besonderer Bedeutung. Dafür gibt es in diesem Falle keine Anhaltspunkte. Die Sauerländer waren aber besonders schwerwiegende staatsgefährdende Blafasel. Na, also irgendwas leuchtet mir da auch nicht ein. Ich weiß auch nicht, muss an mir liegen. In Berlin waren zwei Männer festgenommen worden, die sich Chemikalien für den Bau einer Bombe besorgt haben sollen. Nach monatelanger Observation hatten LKA-Spezialisten am Vormittag zugeschlagen. Monatelange Observation, oder anders ausgedrückt, Terroristen sind so schlimm, dass sie noch nicht mal mehr unbeobachtet irgendetwas tun können. Na, wofür braucht man mehr Überwachung? Und bitte, jetzt wäre ein verdammt guter Zeitpunkt, um nochmal offiziell darzulegen, welche von den Terrorgesetzregelungen sie denn eigentlich benutzt haben. Und alle, die sie nicht benutzt haben, da brauchen sie dann eine verdammt gute Begründung, warum zum Fix sie die dann eigentlich brauchen wollen. Na, weil wenn sie die doch nicht benutzen, ist so meine blöde Vermutung, sie brauchen die nicht. Das ist genauso wie die Bundeswanze, solange wie sie die nie eingesetzt haben. So, Syrien gibt's. Da gibt's ein paar Syrionen. Bundesaußenminister Guido Westerschwafel unterstützte den Beschluss von EU-Sanktionen gegen Syrien ausdrücklich. Gerade jetzt gehe es darum, dass man mit gezielten Wirtschaftssanktionen das Regime von Assad international isoliere und es dazu bringe, dass es endlich den Dialog mit den Protestierenden im eigenen Land aufnimmt. Er sagte, Sanktionspolitik dürfe nicht unterschätzt werden, weil das hat ja bei Gaddafi schon unheimlich geholfen. Ach nee, doch nicht. Also jetzt haben sie sich mal offiziell überlegt, dass sie mal irgendwie offiziell gegen Syrien vorgehen wollen. Habe ich mir am letzten Freitag reingeklebt. Dann gab es Öl. Als Reaktion auf die anhaltende Gewalt in Syrien hat die Europäische Union ein Importverbot von Erdöl und Erdölprodukte aus dem Land beschlossen. Die bisherigen Lieferverträge sollten aber noch bis Mitte November gelten. Wurde heute in Brüssel mitgeteilt. Dies hatte Italien durchgesetzt. Oder anders ausgedrückt, naja, also eigentlich wollen wir die nicht, aber uneigentlich lassen wir die Verträge einfach noch eine Weile weiterlaufen. Ja, das sind die total schlimmen Sanktionen, echt. Ja, können sich den Scheiß eigentlich gleich klemmen. So, Neues von der Kirche. Da gab es nämlich bisher im Zusammenhang mit der Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche Deutschlands 700 Opfer, die eine finanzielle Entschädigung beantragt hätten, wie die Passauer Neue Presse weiter berichtet, sind 660 Anträge bereits bearbeitet worden. In den meisten Fällen werde eine Entschädigung gezahlt, die bis zu 5.000 Euro betragen kann. Das bis zu ist der interessante Teil an dem Satz. Was ist denn das Minimum? 0? 3 Cent? Ha? Hey, hast du dich von den Priestern da vergewaltigen lassen? Ach, ist doch egal, hier kriegst du einen Euro. Geh weg und komm nie wieder. Oder was? Oder wie? Oder habe ich das jetzt irgendwie gerade missverstanden? Eine Kommission der Deutschen Bischofskonferenz prüft die Anträge und gibt Empfehlungen an die Diözesen und Orden, das Geld aufzubringen. Lauter bedauerliche Einzelfälle. Wobei, ob man bei 700 Anträgen noch von bedauerlichen Einzelfällen reden kann, wäre dann die andere spannende Frage. Na, die übrigens gemeinschaftlich terroristisch verhindert wurden, dass sie an die Öffentlichkeit gelangten. Huch, dann gibt's den Irückwiss. Der Vatikan hat nämlich Anschuldigungen zurückgewiesen, nach denen er Untersuchungen zum sexuellen Missbrauch von Kindern in Irland behindert haben soll. Schreiben die D-Radio Wissen Weltnachrichten. Die Führung der katholischen Kirche erklärte in Rom, die Ermittlungen der staatlichen Stellen im Bistum Cloyne in Südirland seien in keinerlei Weise beeinflusst worden. Hintergrund ist nämlich ein Untersuchungsbericht zu sexuellen Übergriffen durch Geistliche. Irlands Ministerpräsident Enda Kenny hatte im Juli den Vatikan beschuldigt, die Verfolgung von Straftaten in Irland zu unterlaufen. Die Vergewaltigung von Kindern sei mit dem Ziel verharmlost worden, der Macht und dem Ansehen der katholischen Kirche nicht zu schaden. Ja, und dann gibt's da gerade irgendwie ich weiß nicht, ist das eine fertige Gesetzesänderung? Auf jeden Fall gibt's da die Überlegungen, dass bei Missbrauch das Beichtgeheimnis gebrochen zu werden hätte. Wo die Katholen sich natürlich breit aufplustern und sagen, nein, das geht mal gar nicht. Ne, Täterschutz ist schließlich wichtiger, das Beichtgeheimnis sei schließlich wichtiger. Was dann irgendwie die Frage aufwirft, wie ist das bei so Dingen, so harmlosen Dingen wie Mord? Wenn ein Priester gebeichtet bekommt, dass jemand gemordet hat, darf der Priester, muss der Priester sich melden oder hat er die Fresse zu halten? Na, und seit wann ist eigentlich ein Beichtstuhl ein rechtsfreier Raum? Na, also ich meine, jeder andere, der davon mitkriegt, dass da irgendwie jemand missbraucht wurde, würde sich ja wohl kaum drauf berufen können, ja, aber da gibt es dieses komische religiöse Geschwafel. Na, mag sein, dass dann irgendwelche Täter sich nicht mehr bei der Beichte melden. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Täter sich bei der Beichte meldet und beichtet, dass er gerade Kinder missbraucht hat, halte ich ohnehin für relativ gering. Na, aber hey. So, am Montag gab es dann noch die Meldung der Papstkosten. beziehungsweise eigentlich am 5. Es müsste, ja doch, Montag. Der Papstbesuch in der Hauptstadt kostet das Erzbistum Berlin 3,5 Millionen Euro. Aber für Missbrauchsopfer sind maximal 5.000 Euro verfügbar. Ich kann ja nur ganz schlecht Kopf rechnen, aber 3,5 Millionen durch 5.000, das sind schon ein paar Fälle. Na, will man doch hoffen, dass es nicht so viele Fälle sind. Na, aber hey, na, also der Herr Ratzefresse, der komischerweise auch nicht unter seinem im Ausweis stehenden Namen durch die Lande fährt. Herr Friedrich, der ist Pseudonym. Nehmen Sie ihn fest. Ach nee, der ist ja offiziell ein Staatsoberhaupt. Ein Staats, der irgendwie putzigerweise ziemlich winzig ist. Aber hey. Ja, also der will ja hier am 22. Dezember einfliegen, wird dann sich vor den Bundestag gesellen, wird da Scheiße absondern, wo es ja auch noch irgendwelche idiotischen Abgeordneten gibt, die darauf bestehen wollen, dass gefälligst jeder Bundestagsabgeordnete anwesend zu sein habe, während der Herr Ratzinger Scheiße absondert, eine überaus inspirierende Rede halten wird. Ja. So, dann zahlt das Kloster Ettal nämlich an 70 Opfer von jahrzehntelangem sexuellen Missbrauch und Misshandlungen mit insgesamt 700.000 Euro. Der Mindestbeitrag liegt bei 5.000 Euro. Die Frage, die sich mir spontan aufdrängt, ist, was ist in Ettal eigentlich so grundsätzlich anders, dass die nicht höchstens 5.000, sondern mindestens 5.000 zahlen? In Einzelfällen seien bis zu 20.000 Euro überwiesen worden, teilte die Benediktinerabtei mit. In der Klosterschule samt Internat hatten sich Ordensgeistliche jahrzehntelang an Schülern sexuell vergangen und ihnen anvertraute Jungen teils massiv geschlagen und seelisch drangsaliert. Na, plus die spannende Frage wäre dann noch, wo denn da die Beträge wie festgelegt wurden. Aber ich finde das schon überaus spannend. Bei dem großen, deutschlandweiten, gigantischen 700 Personen haben schon Anträge gestellt, den gibt es maximal 5.000. In Ettal gibt es mindestens 5.000. Das ist schon irgendwie interessant. Ich weiß auch nicht. Habe ich mir am Dienstag reingeklebt. So, dann gibt es Neues vom Atom. Bushehr ist nämlich offiziell online. Das iranische Atomkraftwerk Bushehr ist am Wochenende mit gebremster Leistung ans Netz gegangen. In einer ersten Phase wurden nur 60 Megawatt des 1000 Megawatt Reaktors ins Stromnetz eingespeist. Will heißen, sie testen erstmal wild rum. Mit Minimalleistung. Fällt mir ein, Rohr macht. So, und am 12. September solle Bushehr dann komplett ins Netz gehen. Ans Netz gehen. Der Iran steht im Verdacht, insgeheim Atomwaffen zu entwickeln. Gab es ja am Sonntag die Meldung. Dann gibt's Fukushima. Nicht bei Fehlverkunden. Die japanische Regierung hat die Lage in Fukushima analysiert und ist zu einem überraschenden Ergebnis gekommen. Hinzu kam, dass Herr Yamashita am 19. März in Fukushima erklärte, es sei alles bestens und es bestünde keine Gefahr für die Kinder. Er hatte dies allen Ernstes damit begründet, dass nur Menschen, die unglücklich sind und zu wenig lachen, von Radioaktivität bedroht seien und dass selbst Strahlendosen von 100 Millisievert pro Stunde hinnehmbar wären. Der Mann möchte unbedingt das eine Auslassrohr da zwischen Reaktor 1 und 2 persönlich besuchen und mal seinen Kopf reinstecken. Das muss er auch nicht lange drinnen lassen, seinen Kopf. Der fällt nämlich dann irgendwann vor Strahlung von alleine ab. Die sind sogar noch weiter als die Homöopathie-Spinner. Die brauchen gar keine Medikamente mehr. Alles eine Frage der inneren Einstellung, schreibt Pfeffer. Am Montag habe ich mir das hier reingeklebt. Mittwoch gab es dann viel Werke. Berlin DPA, um die Stromversorgung zu sichern, könnten in Deutschland spätestens ab 2022 in großem Stil neue Gaskraftwerke notwendig sein. Zu diesem Ergebnis kommt eine erste umfassende Studie zur Entwicklung des Energiemarktes durch den Atomausstieg. Bis 2022 werden etwa 10 Gigawatt Leistung fehlen, heißt es in dem in Berlin vorgestellten Gutachten des Büros für Energiewirtschaft. Da würde mich mal interessieren, wer das in Auftrag gegeben hat. Was sind das für Leute? Das riecht komisch. Da die Gaskraftwerke nur laufen müssen, um bei wenig Wind und Sonne Engpässe abzudecken, würde sich der Bau aber unter derzeitigen Bedingungen nicht lohnen. Notwendig seien daher staatliche Subventionen. Ich maße mal Mut, dass die Leute, die dieses Gutachten veröffentlicht haben, ein akutes Interesse daran haben, Subventionen abzugreifen. Vielleicht sind es Gaskraftwerkshersteller, Betreiber oder ähnliches. Na, also ich meine, das riecht doch komisch. Ich weiß auch nicht. So. Knirsch, knirsch, knirsch. So, dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke habe ich mir für diesen Podcast und für den nächsten, den ich schon wirklich aufgenommen habe, was Kreatives überlegt. Nämlich habe ich mir ausgedacht, dass nachdem ja dann schon wieder keine OP auf mich zukommt, ich dann einfach mal die für OPs freigegebenen Musiklisten aus dem Schrank hole und die einfach mal in Podcast-Form unterbringe. Was gar nicht so schwer ist, die größte Schwierigkeit bestand darin, dass ich die 2010er-Titel erst wieder ausbuddeln musste, weil die sich schon relativ gut versteckt hatten. Die habe ich inzwischen aus den Listen rausgenommen. Und deswegen gibt es für diesen Podcast das, was an OP-Musik für eine OP im Jahre 2010 fällig geworden wäre, aber nicht ist, weil es ja keine zweite OP gab. Und da wären, fangen wir vorne an, vom 22. Mai eine Aufnahme aus Hohenweststedt letztes Jahr. Malinga von Rapalje in 5 Minuten 12. Ganz böser Ohrwurm letztes Jahr. Kriegt ihr dann auf die Ohren, gefolgt von dem Lebensmittelskandal aus Neues aus der Anstalt Nummer 40 aus dem Januar. Der Herr Priol hat in 2 Minuten 12 sich nämlich dazu dem Thema geäußert. Das müsste das mit dem fröhlichen Pink sein. Am Anfang. Und das fröhliche Pink hatten wir schon mal am Ende von einem Outtake, weil da habe ich nämlich zwei gemacht draus. So, genau. Das kriegt ihr dann auf und in die Ohren. Und ich sag dann, danke fürs Anhören, runterladen, streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Reaktion zu dem hier zukommen lassen wollt, was ich hier so gemacht habe, mit Sachen, war mal so, die Kopfhörer funktionieren, wobei ich irgendwie das dumpfe Gefühl habe, dass die ein bisschen lauter geworden sind. Aber ja, so, die haben mich nämlich am Samstag auf dem Weg hierher, als das ganz böse sommerlich war, die haben die mich verlassen, sind plötzlich leise geworden, und zwar unterschiedlich leise. Da habe ich die guten Kopfhörer dann erstmal wieder in den Rucksack gepackt und dann zu Hause bearbeitet und ich habe so das dumpfe Gefühl, dass ich vielleicht irgendwas kaputt gemacht haben könnte. Irgendwas, was sie zwischendurch leiser gemacht hat. Nun ja, also zumindest in den Höhen. So, genau, also für den Fall, dass ihr mir irgendeine Reaktion zukommen lassen wollt, fühlt euch eingeladen, mir eine Mail an compiblog@googlemail.com zu schreiben. Ein Kurzflug, sagten sie. Kommt sogar die Sonne raus. Skandalös. Oder einen Kommentar im compiblog.de unter kompot 281 Teil 1. Sternchen, wenn ich nicht gerade die Kommentare zugemacht habe, weil irgendwelche dummen Vollidioten-Spammer bei neuen Blog-Einträgen dauernd aufschlagen und mir dann sowas von auf die 12 gehen. Alternativ könnt ihr mir natürlich auch bei Twitter @kompot schreiben oder mich bei Google Plus erwähnen. Auch das kriege ich dann mit. Und jetzt nörgelt das Auge schon wieder. Nein, das ist kein Druck. So, genau. Und dann viel Spaß mit Malinga aus dem Jahr 2010 und dem Herrn Priol zu Lebensmittelskandalen. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Aus 4 Uhr, das fühlt sich an wie morgens. Dieses Lied ist angefragt, wer geworden von der Driadenschenke. Das nächste Lied werden wir auch spielen. Also vielen Dank für das Getränk und hier kommt dein Lied.
In der Bad hat immer ein Mikrofon.
Eine Anfrage.
Alles grau, ist das von dir?
Mit dem Unwort des Jahres kam auch die Farbe des Jahres. Pantone Honeysuckle, ein fröhliches Pink. Ich habe keine Ahnung, wie ein unfröhliches Pink aussieht, aber solange wichtige Menschen bei uns im Land sich um sowas kümmern, in einem Land, das an jeder Ecke Nagelstudios hat, da weißt du nur, so ein Land hat keine Probleme. Gut, ja, zwischendurch bis wie jetzt der Dioxinskandal. Aber das nimmt der mündige Verbraucher locker. Biodiesel im Frühstücksei muss man positiv sehen. Das heißt, wenn ich jetzt genügend Küken entsaft, könnte ich günstiger tanken. Antibiotika im Fleisch, auch egal. Ja, wenn ich Grippe habe, bestelle ich mir Hüftsteak. Und wir haben ja zum Glück eine Verbraucherschutzministerin, die sich mit Leidenschaft und mit Werf für uns Stilseigner. Die war erst mal die ersten zwei Tage abgetaucht, weil sie in Klausur war mit dem Bauernpräsidenten Sonnleitner. Der guckt immer so, als würde er jeden Tag am Tiermehl naschen. Na und der? Und der hat... Und der hat ihr mal klargemacht, was die Aufgabe einer Verbraucherschutzministerin überhaupt ist, die Agrarlobby vor dem Verbraucher zu schützen. Und dann hat sie sich die Lebensmittelindustrie gepackt. Lebensmittelindustrie kennt man aus Kreuzworträtseln, kriminelle Vereinigung mit 21 Buchstaben. Und hat die in eine freiwillige Selbstverpflichtung geknechtet. Also von wegen, sie mögen doch selbst Vorschläge einbringen. Da kannst du auch Bankräuber in eine Kommission bestellen, die ausarbeiten soll, wie man effiziente Alarmanlagen installiert. Aber noch schöner war es ja in Niedersachsen. Da hatten sie bis vor ein paar Wochen noch eine Agrarministerin, die gleichzeitig Geschäftsführerin einer Putenbrüterei war. Die musste dann aber gehen wegen systematischer Tierquälerei und illegaler Beschäftigung zu Dumpinglöhnen. Da hätten gestandener Bayern nur gesagt, die bleibt, die hat Fachkompetenz.